Wir sind schon die Architekten hier im Hause zumindest, was das Thema Aufbau vom Spezialistentum ist. Und die Anfragen sind tatsächlich durch Kundenthemen gekommen. Also ich mache ein Beispiel, damit man es vielleicht verdeutlichen kann. Wir haben natürlich auch aufgrund unseres Investmentvolumens, wir haben ungefähr, also wir sind jetzt über 170 Partner in der VB Select und knapp 70, 75 sind sehr, sehr stark im Investmentbereich und verwalten ja knapp 1 Milliarde Asset under Management. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die keine Abkömmlinge haben. Und da ist immer die Frage, was mache ich eigentlich mit dem Geld? Schenke ich es jemandem, vererbe ich es jemandem, was auch immer. Ne? Und so ist es eigentlich entstanden, weil auch die Gründung einer Stiftung, Familienstiftung und was es da alles gibt am Markt, ist sehr komplex, sehr, sehr, sehr beratungsintensiv. Und wir haben versucht, immer einfache Lösungen zu konzeptionieren. Also um einfach auch zu sagen, jawohl, wir bieten was, was relativ schnell aufzumachen ist, ohne groß irgendwelche behördlichen Themen zu machen. Und wir haben auch die Chance, und das können viele Stiftungen übrigens nicht, weil das gar nicht so einfach ist, wir haben auch die Möglichkeit, Immobilien quasi mit in unsere Stiftung zu nehmen. Sprich, die werden dann vermietet und die Mieteinnahmen gehen dann ebenfalls dem gemeinnützigen Verein, der bestimmt wird, zugute. Und das wissen immer viele nicht, aber unsere Partner wissen das und deswegen bieten wir es halt auch an. Und das ist zum Beispiel was aus Themen der Beraterschaft und aus den Kundenanfragen entstanden ist.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Bei ihm stellte ich mir wieder mal die Frage, warum eigentlich erst jetzt? Weil wir sind in der gleichen Branche aktiv, wohnen in der gleichen Stadt, der er im Gegensatz zu mir immer treu geblieben ist, glaube ich zumindest. Und dazu war das Unternehmen, bei dem er COO ist, auch noch die Buchstaben im Namen, die auch beim Versicherungsboden elementar sind, und zwar V und B. Wozu ich mir in meiner potenziellen Gästeliste notiert habe, wofür steht VB, großes Fragezeichen. Und ich habe es nicht rausfinden können in der Vorrecherche. Aber vielleicht verrät es mir ja jetzt gleich, denn die Rede ist natürlich von Marcel Arndt, COO bei VB Select in Leipzig. Hallo Marcel, schön, dass du da bist.
Hallo Marco, sei gegrüßt.
Kannst du meine Frage gleich mal klären, wofür VB steht? Also meine Idee ist oder meine Vermutung war, steht für Versicherung und Banken.
Das könnte man tatsächlich so reininterpretieren, ist es aber tatsächlich nicht. Ich müsste kurz zurückgehen. Es gab mal, also um die Entstehungsgeschichte der VB Select zu verstehen, ist, wir sind mal aus dem Handelsvertretervertrieb der Cortal Consors Select hieß das mal ursprünglich. Dann hat die BNP Paribas 2007 die Cortal Consors Bank oder die Consors Bank aufgekauft. Und es gab dann einen Handelsvertretervertrieb, der hieß tatsächlich Cortal Consors Vermögensberatung Select. Und dann hat man im 2009 hat die BNP in Paris entschieden, diesen Handelsvertreterzweig zuzumachen, weil sie ja eher sich aufs Online-Banking konzentrieren wollten. Und daraus ist quasi aus der Not heraus geboren, weil die Leute alle keine Lust mehr hatten, zu einer Bank zurückzugehen, ist damals die Vermögensberatung Select GmbH entstanden. Einfach, man hat einfach nur die Bank oben weggestrichen, war dann nur noch Professional Partner und ist zusammengeblieben und hat quasi die Vermögensberatung Select GmbH gegründet. Und weil wir über die Jahre aber nicht nur im Investmentbereich gewachsen sind, sondern tatsächlich im Allfinanzbereich, also wir haben viele Kollegen aus den Versicherungen und aus Allfinanzvertrieben auch dazu gewonnen, kam natürlich der eine oder andere, der zum Beispiel ein Gewerbespezialist ist, da ist das Wort Vermögensberatung ja eher hinderlich. Wir wollten auch nicht, wir haben uns dann lange mal auseinandergesetzt, wir wollten nicht mit irgendwelchen Vertrieben in irgendeinen Vergleich geraten. Deswegen haben wir gesagt, was können wir machen, haben das eine Markenagentur mal geben lassen. Und da wir schon immer bei den Produktpartnern und so weiter immer oft als VB Select genannt wurden, haben wir einfach dann das auch abgekürzt und haben gesagt, da ist ein bisschen die Vergangenheit mit drin, heißen jetzt aber nur noch VB Select, damit können sich die meisten identifizieren und wurde auch dann von allen so begrüßt und deswegen haben wir es auch so umgesetzt.
Ach so. Aber das ist nicht so leicht herauszufinden, oder? Oder bin ich einfach nur doof, habe auf irgendwas nicht draufgeklickt?
Nee, ist es nicht, aber
Ah,
da
gut.
müsste man schon ein bisschen mehr recherchieren oder mit uns in Austausch gehen, dann kriegt man es relativ schnell raus.
Ah, siehst du, deswegen habe ich mich ja eingeladen, ne? Unter anderem
Genau.
nämlich.
So ist es, so ist
Ja.
es.
Ich habe auch in der Einladung gesagt, du bist immer in Leipzig gewesen, ne? Weil ich dachte, ich bin ja zwischendurch mal 19 Jahre lang weg gewesen, aber du warst immer in Leipzig, oder?
Korrekt, ich bin
Ja.
geboren und hier geblieben und ja, habe das Florieren der Stadt miterleben dürfen und bin natürlich glücklich, dass es so ist, wie es ja heute ist.
Wunderbar, das bin ich auch. Aber gut, dann reden wir erstmal jetzt über dich, der so zufrieden ist über das Florieren in der Stadt, und kommen später nochmal zu VB Select, wo wir jetzt ja schon wissen, wofür es steht. Meine erste Bitte ist ja immer an meine Gäste: Stell dich doch mal selbst vor, und zwar mit drei Hashtags, und erklär, warum die zu dir passen.
Ja, also ja, mein Name ist Marcel, ich bin 43, noch 43 Jahre jung oder alt, immer aus Sicht des Betrachters. Um mich mit den Hashtags gleich mal vorzustellen, also das erste Hashtag heißt erst einzahlen, dann abheben. Das ist meine Lebenseinstellung, das geht in der Beziehungsebene, das ist im Beruflichen, ne? Dass man erst immer gibt, bevor man vielleicht nimmt, dass man erst Dinge zeigt, aufzeigt, und andere dann davon begeistern kann. Das ist so meine Lebenseinstellung. Das zweite Hashtag ist sehen und säen. Das hat ein bisschen was mit mir zu tun. Ich habe eine gewisse Stärke, die eher im Sehen. Ich erkenne Dinge relativ früh, und weiß dann durch Impulse und so weiter Dinge dann halt auszusäen, um sie irgendwann mal dann zu ernten. Das
Okay.
beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und aus dem Privaten, eine Kugel Eis ist keine Kugel Eis. Die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich Eisliebhaber bin. Deswegen passte das, glaube ich, ganz gut dazu.
Okay, was für Eis hast du am Wochenende gegessen?
Am Wochenende gar keins, tatsächlich, weil ich
Ach.
versuche gerade ein bisschen noch in Shape zu kommen, was den Frühling und den Sommer betrifft. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, meine Lieblingseissorte ist Pistazieneis. Aber die gängigsten Sachen und auch ein Softeis geht immer.
Ah, das definitiv. Sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, was du noch für ein Emoji dann gewählt hast. Wenn und warum es zu dir passt.
Ja, also ich habe das lächelnde Emoji tatsächlich mir gegeben. Warum? Weil es so ist. Ich bin in der Regel 360 Tage mit einer guten Laune und einem Lächeln unterwegs. Ich gebe so 5 Tage im Jahr, wo ich tatsächlich mit einem falschen Fuß aufstehe. Das merkt man mir auch an. Aber ansonsten nehme ich tatsächlich das Leben relativ entspannt, lege nicht alles auf die Goldwaage. Mein Motto ist da auch: Ich weiß nie, was der andere gerade in seinem Rucksack trägt. Und nehme auch nicht jedes Wort so wörtlich. Und ja, ich glaube, damit komme ich ganz gut durch und bin auch damit happy, mit mir fein. Und man sieht mich häufig lächelnd, wenn man mich trifft.
Sehr gut, muss ich auch feststellen, haben wir auch gerade bei der Aufnahme schon gehabt. Kann ich unterstreichen, also. Jetzt kommen wir mal zu vier Entweder-oder-Fragen und du sagst einfach was und warum.
Ja.
Das erste ist Currywurst oder Döner?
Currywurst.
Weil?
Ja, ich Currywurst mehr mag als Döner.
Also.
Wenn ich mal in Berlin bin, natürlich dort eine Currywurstpflicht ist, heißt es aber nicht, dass ich einen Döner ablehne, ne? Also esse ich auch.
Gut. Das zweite ist Horror oder Comedy?
Ja, lieber Comedy, ich mag Horror nicht. Ich lache lieber und deswegen lasse ich mich lieber von der Comedy unterhalten.
Kann ich auch. Ich kann auch Leute nicht verstehen, die Horror mögen. Ich verstehe nicht, warum man sich Angst machen lassen möchte.
Das stimmt. Ich bin auch viel zu schweißgebadet, wenn ich mir solche Filme angucke. Muss nicht sein.
Ja. Okay, das dritte, schweißgebadet, passt ein bisschen. Strandurlaub oder Städtetrip?
Lieber Städtetrip. Ich mag dieses viel rumliegen nicht. Ich muss immer was entdecken. Deswegen lieber Städtetrip.
Was war die letzte Stadt, die du entdeckt hast?
Ich war in Brno in der Tschechei, weil ich habe mir dort das Haus Tugendhat von Mies van der Rohe angeguckt, weil ich bin Architekturfan und Bauhaus und dann kommt man genau in die Zeit und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist das Haus Tugendhat ein sehr tolles Haus und da waren wir dort und haben uns neben dem Haus auch ganz Brno angeguckt. Man sagt schon Klein Wien dazu, das passt auch ganz gut, also kann man sehr empfehlen, schöne Stadt im Osten Europas.
So. Ach, die haben auch Bauhaus ist doch aus Dessau, ne? Oder?
Bauhaus ist
Also.
ursprünglich aus Weimar, dann Dessau, genau, da ist die Bauhausschule. Und der Mies van der Rohe, der war nach Walter Gropius der nächste Bauhauslehrer oder Bauhaus, also der die Bauhausschule geleitet hat. Ein guter Architekt und der hat damals 3 Privathäuser gebaut und eins davon steht in Brünn. Und die Villa heißt Villa Tugendhat. Und ja, also kann man, wer sich ein bisschen mit Architektur beschäftigt, der wird es kennen. Und
Aha.
wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann kann man sich damit mal inspirieren lassen. Ist ein, ja. Wenn man
Aha.
überlegt, wenn man das Haus googelt und sieht und man weiß, dass es 1929 erbaut wurde, dann findet man das schon sehr faszinierend.
Okay. Und die letzte. Ich weiß, du bist Fußballfan, du kommst aus Leipzig. Die Frage ist: Lok oder Chemie?
Dadurch, dass ich bei beiden nicht gespielt habe, eher gegen beide, habe ich keine Sympathie weder für den einen noch für den anderen. Sondern
Okay.
ich finde es gut, dass wir Gründerstadt des Fußballs sind und ja, Leipzig genügend Geschichte zum Fußball beigetragen hat und weiter bei.
Ja, stimmt. Du hast gegen beide gespielt.
Ja.
Bei wem hast du dann gespielt hier in Leipzig?
Rotation Leipzig, das war so der dritte Verein, der eine gute Jugendarbeit hatte. Und ich war als Kind, man wurde ja damals zu DDR-Zeiten gesichtet. Ich kannte eigentlich nur Sportschulen. Hatte tatsächlich ein bisschen Talent, was das betraf. Kannte, wie gesagt, nur die Sportschulen und nach der Wende dann wurde ja mal eine Zeit die Sportschulen alle wieder zugemacht, weil man daran nicht geglaubt hatte, na, dann sollten die Vereine das halt selber lösen. Heute gibt es ja wieder diese Sportschulen, die gegründet wurden, machen zwar die hauptsächlich ja die Bundesliga-Vereine und zwei Bundesligisten. Und ja, da musste ich mir damals einen Verein suchen, als das dann zu Ende war. Und dann bin ich damals zur Rotation gegangen und ja, habe dann gegen die anderen beiden Großen gespielt.
Aber Rotation Leipzig auch in DDR-Zeiten irgendwie Oberliga oder zweite Oberliga oder sowas? Nee,
Oberliga
oder?
und Liga haben sie tatsächlich beides mal gespielt, das stimmt. Also die
Ah,
haben eine
okay.
gute Vergangenheit und ja, waren auch in der
Gut.
Jugendarbeit echt gut. Ich hatte halt damals den Sprung zu VfB und Lok und Chemie nicht gewählt. Verschiedenste Gründe. Und ja, habe aber bis zu meiner A-Jugendzeit immer mit in der höchsten Liga gegen die beiden gespielt. Hat Spaß gemacht. Aber ja, irgendwann ist dann der Sprung einem nicht gelungen, irgendwie weiterzukommen und deswegen. Ja, hat man irgendwann mal aufgehört mit Fußball spielen.
Ich frage ja meine Gäste auch mal, was sie so in Kindheit werden wollten. Bei dir gehe ich mal von aus, Fußballprofi? Oder ist das gerade eine falsche Idee?
Nee, das stimmt. Also Fußballprofi, klar, hat auch mitgeschwungen. Ne? Eistester wäre natürlich jetzt ein bisschen vermessen gewesen, aber da, auch wenn ich als Kind schon viel gerne Eis gegessen habe, aber nee, Fußballprofi trifft es doch ganz gut.
Gut, und dann bist du es aber nicht geworden, wie du gerade gesagt hast, weil du den Sprung nicht geschafft hast. Und warum bist du jetzt da, wo du bist? Also war es quasi das dann gleich die nächste Idee? Gut, dann gehe ich in die Finanzbranche oder?
Ja, wenn du das gerne möchtest, ja, also kein Problem. Also man muss ja dazu sagen, es gab an meinem, also wir hatten wirklich einen sehr guten Jahrgang. Der 80er Jahrgang war ausgesprochen gut. Waren viele talentierte Fußballer dabei und bei uns hat es nur Clemens Fritz geschafft, der ja
Ah,
dann
okay.
in Bremen gespielt hat. Sei ihm gegönnt, war ein toller Fußballer und vielen halt eben nicht. Und ich wollte halt nicht in der Oberliga oder Landesliga spielen. Deswegen habe ich dann, und ich habe mir relativ zeitig dann zwei Mittelfußbrüche zugezogen und einer davon
Oh.
ist nicht richtig verheilt. Deswegen war es dann sowieso vorbei. Aber halb so wild wäre wahrscheinlich sowieso zu anstrengend gewesen. Beziehungsweise ja, der Weg, man braucht schon jemanden, der einen entdeckt und dann nochmal fördert. Das hat Clemens auch so bestätigt. Und wenn du das nicht hast, dann. Ja, schaffst du halt den Sprung auch nicht, da kannst du talentiert sein, wie du willst. Und es gehört ein bisschen Fleiß dazu und es waren einfach, muss man ehrlich sagen, andere auch fleißiger, was den Trainingsaufwand betraf. Und dann muss man sich Gedanken machen, was macht man so im Leben? Und tatsächlich hat mich damals schon immer, ja, sag mal, das Thema Bank und also was Banken an Vermögenswerte verwalten. Aber auch, wie die mit Menschen und was das für eine Verantwortung, also wie die mit Menschen umgehen müssen und was es für ein verantwortungsbewusster Job an sich ist. Zumindest habe ich es damals so rein interpretiert und gehe auch davon aus, die eine gewisse Berufsethik haben, dass das auch weiter so fort besteht und wollte tatsächlich immer Banker werden. Und die meisten wissen es vielleicht auch, Ende der 90er war es gar nicht so leicht, ne? Es gab viel, viel mehr
Ja.
Werber als Angebote an Ausbildungsstellen und dann hat das halt nicht geklappt. Dann habe ich nochmal über einen Umweg hatte ich lange Zeit noch schulbegleitend ein Praktikum bei einer Innungskrankenkasse hier in Leipzig gemacht. Es war damals tatsächlich die IKK Leipzig und die haben mir dann nochmal nahegelegt, mich für den Ausbildungsplatz zu bewerben und dann dachte ich mir, gut, hat ja auch Spaß gemacht. Ich habe hier mit Zahlen zu tun und schätzt auch. und habe dann tatsächlich dann den Ausbildungsberuf des Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Also habe quasi Zahlen dann irgendwann gegen das Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch ausgetauscht und mich mit dem SGB V und SGB XI beschäftigen dürfen. Spannende Zeit, war dann auch mal kurzzeitig im Personalrat tätig, habe quasi auch mal die Arbeitnehmerschaften, Begleitung gegenüber Arbeitgebern mal mitgesehen, wie da, was da alles passiert und war wirklich eine schöne Zeit. Und dann habe ich aber mit 21 Jahren damals, oder 22 war es zu der Zeit, mitbekommen, dass man den Standort innerhalb von 1,5 Jahren dann schließen will. Man musste halt Verschwiegenheitserklärung schon zu jungen Zeiten unterschreiben, dass man halt nichts verrät. Kollegen halt einem dann erzählt haben, dass sie gerade ein Haus kaufen wollen und du denen halt nicht sagen konntest, dass ja, demnächst der Laden zumacht. Das war schon mal eine schwierige Zeit, aber gut, das hat einen auch geprägt. Und dann kam irgendwann die Situation, genau dann, wo auch der Standort zugemacht hatte. Ich hatte zwar die Möglichkeit, noch in andere Städte zu ziehen und weiterzuarbeiten. Und dann gab es die Möglichkeit, halt, wie der ein oder andere über einen Strukturvertrieb in die Branche reinzuschnuppern, sozusagen. Habe dann beim AWD 2005 meine Startzeit gehabt, habe dort nochmal die Ausbildung dann vollzogen mit IHK-Prüfungen und allem und habe mich dann dort weiterentwickelt, habe relativ schnell festgestellt, dass es, ja, ich sage jetzt mal so, viel, viel Halbwissen im Krankenversicherungsbereich, im Makler, also überhaupt im Versicherungsmarkt gab. Die meisten kannten sich, wenn überhaupt, nur unter privaten Krankenversicherung aus. Oder, naja, es war ja auch eine wilde Zeit, Mitte der 2000er. Und da gab es zum Glück ein paar Gleichgesinnte, die man halt logischerweise dann auf seiner Lebensreise trifft. Und wir hatten dann die Idee zu sagen, Mensch, macht vielleicht Sinn, einen Spezialistenbereich rauszugliedern, weil es gab damals bei AWD und dann später Swiss Life Select ja den Finanzierer und auch die betriebliche Altersvorsorgebereiche und, aber es gab keinen Krankenversicherungsbereich. Und dann sind wir mit der Idee angetreten, diesen Bereich und noch mit ein paar anderen zusammen nach vorn zu treiben. Und man wollte es aber nicht von oben festlegen, sondern wir mussten aus dem Vertrieb herauswachsen. Das heißt, wir sind von, ja, Partner zu Partner gegangen, haben die Leute davon überzeugt, dass es schlau ist, quasi mit einem Profi zusammenzuarbeiten im Bereich Krankenversicherung, der sich auch vielleicht in beiden Welten auskennt. Und da habe ich eine ganze, ganze Menge gelernt, nämlich wie man sich als Dienstleister verhält, wie man halt mit anderen zusammenarbeitet, wie man andere Kunden von anderen Beratern bedient. Und hatte in der Spitze dann 50 Zuträger. Ja, hatte eine Menge Spaß, viel, viel dazugelernt und ja, irgendwann kam, wie gesagt, der Wechsel dann weg von AWD hin zu Swiss Life Select. Mit allen. Ja.
Du bist bei du hast na, Krankenversicherungsspezialist, nur mal zu mich für Verständnis. Dann
Ja.
waren deine Kunden, also du hast dann quasi andere von Swiss Life Select, andere Berater hast du beraten, wie die ihre Kunden beraten, oder bist du mit ihnen zu den Kunden gegangen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Sowohl als auch. Also die neuen Partner, die habe ich natürlich auch für sich selber beraten, also was sie selber betrifft, dann denen ihre Kunden, aber auch meine Kunden. Ne? Ich habe selber Kunden aufgebaut im Allfinanzbereich, also sprich allumfänglich beraten und natürlich durch die Liebhaberei in der Krankenversicherung lernt man natürlich auch mehr Unternehmer oder halt gutgehende Angestellte kennen. Das war dann meine Zielgruppe, die ich auch bis heute noch betreue. Und zum anderen habe ich tatsächlich auch die Kunden meiner damaligen Partner bei Swiss Life mit betreut.
Ah, okay, du hast nämlich auch einen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Das wollte ich mich gerade wissen. Du hast einfach, du bist selbstständig geworden, weil du bist ja von der IKK, da hast du ja keine Kunden gehabt. Dann bist du ja neu gestartet im Strukturvertrieb beim AWD. Und
Korrekt.
hast dann eine Zielgruppe, also gab es da schon, wurde damals von sowas wie Zielgruppen geredet oder weil.
Genau, also nee, die Philosophie war ja tatsächlich eher dem Allfinanzgedanken, sprich den Kunden allumfänglich zu betreuen, eine hohe Vertragsdichte ja, vom Kunden zu betreuen, dass man den Kunden quasi allumfänglich mit allen Themen, die er hat, dass man ihn für sich gewinnt und dass er halt mit allen Themen auch zu einem selber kommt. Ich habe immer, ne, der Finanzminister des Kunden hat es immer, glaube ich, ganz gut beschrieben. Und das war so die erste Idee, wo man halt Kunden aufbaut, Kunden gewinnt. Und dann kam halt das Stück Liebhaberei dazu, wie gesagt, wo ich dann gesagt habe, okay, komm, lass uns doch aus einem Spezialistenbereich raus mit begleiten. Habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern gab es noch eine ganze Menge andere tolle Partner dazu, die daran mitgearbeitet haben. Und ich habe das halt hier Leipzig und Umgebung für die Organisation, die damals hier war, mit aufgebaut und ja, dort quasi die zusätzlich zu meinem eigenen Kundenstamm auch noch die Sachen der anderen betreut.
Okay, und dann, du bist ja ziemlich lange gewesen bei Swiss Life Select. Und das klingt ja auch ganz gut, gerade du hast einfach eigene Kunden
Ja.
gewonnen. Hast auch deine Kollegen noch mit ja, beraten, betreuen können. Und du hast das machen können, was du, also was quasi, ne, du hast Liebhaberei, aber was dir halt liegt, ne, Krankenversicherungs Spezialist. Warum ging es dann weiter woanders hin?
Genau, also weil es, wie es immer so ist, wenn man sich dann doch mal irgendwann mit dem Markt beschäftigt, einen großen Kundenstamm hat, irgendwann hat mich mal jemand darauf angesprochen, hat mich mal gefragt, wem denn meine Kunden gehören. Ich dachte, naja, mir selber. Und dann kriegt man dann erstmal so mit, was man beschäftigt sich ja am Anfang auch nicht mit diesen ganzen Thematiken. Man wird ja umworben, dann ist man drin im System, man arbeitet dort. Und es macht auch viel Spaß, man kriegt sehr, sehr viel Unterstützung und ich habe auch viel lernen dürfen. Aber irgendwann, wenn man dann selber für sich entschieden hat, ich bleibe halt Berater, ich wäre halt nicht Führungskraft und baue nochmal eine Truppe auf, dann fängt man doch mal an, nach links und rechts zu gucken. Und dann habe ich festgestellt, dass, und da habe den Maklermarkt kennenlernen dürfen. Wollte dann auch tatsächlich ja das ändern, also dass ich weg vom Handelsvertreter hin zum Makler werde. Habe mich lange am Markt umgeguckt, habe mir viele Firmen hier auch in Leipzig und Umgebung mich mit dem beschäftigt, mit den Pools beschäftigt und habe dann zum Glück zum damaligen Zeitpunkt die beiden Gründer von VB Select kennenlernen dürfen. Und so bin ich dann, sag mal, 2013 rum, habe ich sie kennengelernt und wir hatten intensive Gespräche und dann stand es eigentlich schon fest, dass wir zusammen einen Weg gehen werden und habe mich dann auch entschieden und wie es ja oft im Handelsvertretervertrieben oft ist, man hat halt längere Kündigungsfristen. Ich musste dann 24 Monate das Ganze ja abwarten und dann konnte ich dann 2015 offiziell dann in den Maklermarkt rein und meine Kunden weiter betreuen, plus auch die Kunden der VB Select Partner, die damals logischerweise oder die sind ja zu der Zeit 2015 rum, hatten wir noch sehr, sehr viel im Investmentbereich zu tun. Also die VB Select ist ja aus einer Bank heraus entstanden, deswegen haben wir natürlich einen hohen Erfahrungswert auch im Investmentbereich und es ist natürlich auch dort ein schönes Klientel. Und das war meine eigentliche Intention, meinen eigenen Kundenstamm und mich als Krankenversicherungsspezialist zu dem damaligen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen und die Kunden halt der Partner von der VB Select halt mit zu betreuen und mit zu beraten. Und somit war ich, habe ich halt dann das Spezialistentum Part Krankenversicherung hier damals mit aufgebaut. Und dann kam daraus eigentlich die nächsten Schritte, wo ich dann bis heute dann jetzt mich verändert habe.
Bevor wir in den nächsten Schritten kommen, erstmal so.
Ja.
Ne, du bist dann zu, du hättest ja eigentlich, du hast gesagt, okay, ich will nicht mehr hier im Strukturvertrieb sein, ich will Makler sein. So,
Ja.
dann steht ja quasi die ganze Welt offen.
So ist
Und
es.
warum bist du zu, also was hat dich bei VB Select überzeugt? War es einfach nur, ich könnte jetzt sagen, ah, okay, es war in Leipzig, ein Leipziger Unternehmen. Ist einfach die regional, lag es am Regionalen oder lag es einfach daran, dass das besonderes Konzept ist, was dich überzeugt hat?
Das Letztere, zum einen klar, schön, dass es hier in der Stadt ist. Damals war es ja auch noch nicht so weit, wie es heute ist, sondern es lag hauptsächlich an den handelnden Personen. Der Sören Raab, der heutige CEO und auch der Nico Lippert, also der auch mit dem Vorstandsbereich, also meine beiden Vorstandskollegen, sind ja die beiden Gründer der VB Select. Und die haben mir ja damals halt schon mal ihre Vision erzählt, wo die Reise halt hingeht, dass man halt hier gibt es halt keine Hierarchien oder sonstiges, sondern in der VB Select ist jeder Berater, also auch die Vorstände sind ganz normal am Kundengeschäft tätig. Und alles, was hier gemacht wird, wird im Sinne für die Kunden halt gemacht. Also sprich, alle Themen, die hier angeschoben werden, sind in der Regel aus Kundenanfragen mal entstanden, weil wir halt die Idee oder die beiden auch schon damals die Idee hatten, alles im Haus zu lösen und ja, daraufhin auch Leute am Markt zu gewinnen, die halt diese ganzen Thematiken halt mit betreuen können und nach vorne treiben können. Und ja, ging es damals so ein bisschen um Heimat. Ich wollte halt auch nicht ganz alleine als Einzelmakler sein. Das stand für mich relativ zeitig fest. Ich bin Teamsportler gewohnt. Ich bin im Vertrieb groß geworden, wo man logischerweise auch nicht alleine ist. Also es gibt ja auch viele Gründe, warum man halt vielleicht in der Gemeinschaft unterwegs ist. Und zumindest sind das Werte, die mich bewegen oder mich auch unterstützen und heute auch treiben. Und ja, das hat mir damals alles als Grundkonzept komplett gefallen und klar, ganz uneigennützig. Meine, wenn ich Krankenversicherungsspezialist bin und treffe hier auf eine Gruppe, die sehr viel im Investmentbereich zu tun hat, dann heißt es, wenn ich Gute Leute, die große Depots haben, sind in der Regel Geschäftsführer, Selbstständige oder halt gut gehende Angestellte oder Beamte. Und das ist natürlich die perfekte Zielgruppe für Leute, die im Krankenversicherungsbereich auch unterwegs sind. Und das hat damals mich motiviert zu sagen, cool, dann kann ich mein Know-how hier schon mit einbringen. Und ich hatte tatsächlich damals halt, ich weiß gar nicht, wir waren, glaube ich, zu der Zeit, wo ich sie kennengelernt habe, um die 40, 50 Berater hier in der VBSELECT. Und davon waren 30, 35 reine Investmentprofis und der Rest dann halt im Allfinanzbereich unterwegs. Deswegen, ja, war es für mich ein leichteres zu sagen, ich gehe aus einer ähnlichen Situation in die nächste, wo ich halt nicht alleine bin, sondern gleich das Know-how oder die Dinge, die andere schon mal erfahren haben, hier mit nutzen konnte.
Was ich ja spannend finde, das hast du mir auch gerade noch im Vorgespräch, weil es wegen, jetzt, was wir, um uns für die Zuhörer, weil ich wusste auch nicht, dass du noch im Vertrieb aktiv bist und in der Kundenberatung noch aktiv bist, ne? Weil das habe ich irgendwie nicht richtig mitbekommen. Das war auch was mich mit überzeugt hat. Also, warum haben die Gründer entschieden, dass das so ist? Also, man kann ja auch sagen, ich gründe hier etwas und mache irgendwann nur noch die Managementaufgaben. Also, war das von denen. Oder weißt du, warum die das gemacht haben, oder ist es einfach
Ja,
nur so gewesen?
nee, das weiß ich tatsächlich, weil sie ja damals auch von heute auf morgen erfahren haben, dass quasi der Handelsvertretervertrieb zugemacht wird. Und die waren ja hier schon eine Gemeinschaft. Also es gab hier in Leipzig, Halle, Dresden und Sangerhausen, so in dem Umfeld, eine Gruppe von 26 Beratern, die sich dann zusammengesetzt haben und festgelegt haben, was sie denn gerne ab morgen wollen. Also es gab da klare Prämissen, ne? Die wollten halt gern zusammenbleiben, wie eine Heimat. Man hat sich als Einkaufsgemeinschaft gesehen. Man wollte aber eigenständig sein, weil man wollte nicht nochmal die Erfahrung machen, wenn irgendwas zumacht, dass man wieder alle Kunden anrufen muss, wieder einem erzählen muss, was zu tun ist. Deswegen hat man sofort den Maklerstatus gewählt. Man hat ein gutes Abkommen mit der Consorsbank getroffen, dass die Kunden dort nicht weggezogen werden, sondern die halt professionell Partner wurden und die Depots weiter betreuen durften. Man hatte eine Idee, kein Vertrieb zu werden, sondern hier sollte jeder, also in der VBSELECT, das nennt, ist ja auch das Beraternetzwerk. Also wir sind alle Berater, deswegen ist die Philosophie bis heute noch so da. Man übernimmt quasi hier Aufgaben und für die Aufgaben kriegt man auch ein Stundenhonorar und für alle anderen Sachen ist man tatsächlich manchmal im Kundengeschäft tätig. Und so ist es bei jedem, der hier arbeitet und bis auf die Assistenten. Aber der Rest ist ganz normal im Kundengeschäft auch tätig und weiß, was am Markt los ist, weiß, was nicht los ist und ist so damit, glaube ich, hat man die größte Authentizität, wenn man sich hier bewegt und auch Verantwortung übernimmt. Und das hat mir damals schon sehr gut gefallen, weil die Werte mir gut gefallen. Ne? Man bisschen Familie, bisschen Einkaufsgemeinschaft, man ist nicht alleine, man teilt quasi Aufgaben auf mehrere Schulter, um mehr einfach Zeit für die Beratung zu haben. Und das ist eigentlich die Philosophie auch der VBSELECT, dass die Berater sich aufs Beratergeschäft konzentrieren sollen und die anderen Dinge, die Zeit rauben, die nervig sind mit Datenschutz und Beschwerdemanagement, was es also gibt, da kommt und was uns der Gesetzgeber immer wieder Neues auferlegt, das versuchen wir natürlich zu zentralisieren. Und der dafür den Hut auf hat und Zeit nimmt, der kriegt dafür auch Geld, logischerweise aus der Gemeinschaft. Und somit konnte man logischerweise auch ganz andere Einkaufsgrößen zusammenheben. Und der Großteil des Kuchens bleibt ja auch beim Berater. Ja, so dass wir da jetzt nicht 10 Hierarchien durchfüttern müssen, sondern ja.
Wunderbar. Gibt's noch mal andere? Also gibt's irgendwas, was so ähnlich ist, oder ist das einzigartig? Also du merkst gerade, wie wissend ich in der Branche bin. Gibt's das
Ja.
irgendwie? Oder ist das?
Also es gibt ähnliche Modelle, also kann ich ja, gibt es ja kein Geheimnis, also zum Beispiel der Christian Schwalb mit dem BSC,
Ah, okay.
die sind halt nicht wie wir sind halt Makler, dort ist es der Handelsvertreter. Königswege macht das sehr, sehr souverän auf ihre Art, aber eher in einer vertrieblichen Struktur. Wir haben halt für uns entschieden, wir wollen weder Vertrieb noch Pool sein, also wir sind eher was dazwischen, aber sind trotzdem, also wir haben halt die Vorteile des Maklertums für uns entdeckt und gesagt, ja, jeder, der bei uns in der VBSELECT ist, ist eigenständiger Makler, sind seine Anbindungen, sind seine Kunden. Und wir arbeiten lediglich mit einer Kooperationspartnervertrag zusammen. Ich glaube, das ist tatsächlich, weiß ich jetzt nicht, müsste ich jetzt lügen, aber so oft ist mir das noch nicht über den Weg gekommen. Aber es gibt ein paar ähnliche Modelle am Markt, die sicherlich sehr, sehr, wo man jetzt nicht, wir haben das Rad ja nicht neu erfunden, sondern
Nee, weil ich wollte gerade fragen, ob es denn irgendwann, weil was gerade Christian Schwab oder Königsweg kam er nach euch dann, oder? Deswegen meine ich, habt ihr euch irgendwo daran orientiert?
Nee, also das kann ich dir nicht mal sagen. Ich glaube nicht,
Okay.
weil ich glaube nicht, dass der Sören und der Nico damals sich schon so am Markt auskannten, sondern sie sind ja beide reine Banker. Ja? Wir sind sehr viele, sind bei uns aus der Dresdner Bank, die Beraterbank. Das ist vielleicht nochmal, da merkt man auch so ein bisschen die DNA der Kollegen, die hier sind. Es gab damals, also die, die aus den Bereichen kommen, wissen, dass die Dresdner Bank für viele eine sehr, sehr coole Bank war und dort das Beraten und Beratertum doch das Herzstück war, und das ist bei uns heute noch so, und das prägt uns quasi bis, ja, wahrscheinlich bis so lange, wie es die Firma überhaupt gibt,
Sehr
als
gut.
Netzwerk. Und ja, deswegen kann ich nicht mal sagen, ich glaube, Christian ist schon länger am Markt unterwegs, Königswicke tatsächlich später, aber die Art und Weise ist ja gut, also ne, sich in Expertenfamilien oder in ein Netzwerk zu begeben und zu sagen, ich bündle einfach mal die Interessen und kann damit halt ein paar Sachen nach vorn treiben. Das ist ja jetzt nichts Neues. In der Gänze und in der Tiefe vielleicht sind wir, finde ich, da habe ich tatsächlich noch nicht so viel mitbekommen, weil wir mittlerweile 12 Spezialistenbereiche haben. Das sind alles, wie gesagt, durch Kundenanfragen entstanden. Da sind viele Dinge, die andere auch können, aber wir haben auch Sachen, die, glaube ich, bei uns einzigartig sind, die die meisten noch nicht am Markt haben.
Okay, dann kommen wir jetzt zwei Sachen, da kommen wir erstmal zu dem. Du hast gerade so verschiedene Expertenbereiche, die immer aufgrund von Kundenanfragen entstanden sind. Was ist denn, also welchen Bereich hast du, ist das Krankenversicherung, was du hast, ist das aus Kundenanfragen heraus entstanden oder gab es den Bereich schon?
Nee, den Bereich gab es damals tatsächlich noch nicht, sondern der ist tatsächlich dann daraus mit entstanden. Und so ist eigentlich die gesamte Idee. Also ich will es jetzt nicht für mich vereinnahmen, aber ich glaube schon, dass Nico, Sören und ich, wir sind schon die Architekten hier im Hause, zumindest was das Thema Aufbau vom Spezialistentum ist. Und die Anfragen sind tatsächlich durch Kundenthemen gekommen. Also die klassischen Themen, ich meine, wenn ich einen Unternehmer berate, kommt man logischerweise irgendwann an den Punkt, dass es mal um BAV, um BKV geht, dass es um Gewerbe geht, dass es noch ganz andere Themen gibt, was das Thema Unternehmensnachfolge und betrifft. Das sind aber alles Dinge, die passieren nun mal irgendwann, wenn ich Kunden langfristig an mich binde und lange auch begleite. Und für diese Themen wollten wir halt dann Antworten finden. Und ich mache ein Beispiel, damit man es vielleicht verdeutlichen kann. Wir haben natürlich auch ein großes, aufgrund unseres Investmentvolumens, wir haben ungefähr, also wir sind jetzt über 170 Partner in der VB Select und knapp 70, 75 sind sehr, sehr stark im Investmentbereich, und verwalten ja knapp 1 Milliarde Asset under Management. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die keine Abkömmlinge haben. Und da ist immer die Frage, was mache ich mit eigentlich mit dem Geld? Schenke ich es jemanden, vererbe ich es jemanden, was auch immer. Ne? Und so ist es eigentlich entstanden, weil auch die Gründung einer Stiftung, Familienstiftung und was es da alles gibt am Markt, ist sehr komplex, sehr, sehr, sehr beratungsintensiv. Und wir haben versucht, immer einfache Lösungen zu konzeptionieren. Also um einfach auch zu sagen, jawohl, wir bieten was, was relativ schnell aufzumachen ist, ohne groß irgendwelche behördlichen Themen zu machen. Ich habe den gleichen Mehrwert, wenn ich eine eigene Stiftung mache. Aber wenn ich eine eigene mache, muss ich einen Vorstand stellen, ich muss einen Steuerberater klären, ich muss Wirtschaftsprüfer engagieren und. Also es ist sehr, sehr umfänglich. Bei uns ist es so, wir haben eine Stiftergemeinschaft gegründet, da haben wir alle Themen gelöst. Das Geld geht quasi in einen Stiftungsfonds. Da kann man logischerweise die Erträge genau gezielt sagen, wer gibt wie viel Geld rein, was ist davon ausgekommen, und diese Erträge, die dann rausgeben werden, einer gemeinnützigen, ja, Anstalt gestiftet, was derjenige haben will, der halt dort sein Geld hinterlegt und nach seinem Tod, ne? Und das sind so Themen, das ging mal los mit Leuten, die quasi keine Abkömmlinge haben und dann irgendwann sterben und sich für sich gesagt haben, jawohl, ich will das der Kirche oder in meinem Verein oder Kinderheim oder was auch immer spenden. Das ist sehr, sehr spannend. Danach kam im nächsten Schritt, das ist immer das Schöne, wenn, ne, wenn man mal irgendwann was hat, kommen wieder neue Ideen dazu. Es gibt ja auch viele Firmen, die Gelder spenden, und Spenden sind immer gleich sofort weg. Dann lieber das Geld in den Fonds spenden und aus den Erträgen heraus dann immer diesen gemeinnützigen Verein unterstützen. Dann ist das Geld nie weg, sondern dauerhaft da, und ich kann viel mit kleineren Beträgen viel mehr machen. Viele, die auch Gelder entgegennehmen, können mit kleineren Summen viel mehr anfangen, als wenn sie die größeren Einnehmer, dürfen ja keine Gewinne machen, sondern müssen das ja meistens gleich irgendwo investieren und machen und tun. Und wir haben auch die Chance, und das können viele Stiftungen übrigens nicht, weil das gar nicht so einfach ist, wir haben auch die Möglichkeit, Immobilien quasi mit in unsere Stiftung zu nehmen. Sprich, die werden dann vermietet und die Mieteinnahmen gehen dann ebenfalls den gemeinnützigen Verein, der bestimmt wird, zugute. Und das wissen immer viele nicht, aber unsere Partner wissen das und deswegen bieten wir es halt auch an. Und das ist zum Beispiel was, was aus Themen der Beraterschaft und aus den Kundenanfragen entstanden ist.
Gut, wenn du das auf Kundenanfragen, was mich die zweite Frage die hatte, du hast immer noch, nicht immer noch, du betreust ja weiterhin Kunden, ne? Also du bist zur VB Select gekommen, hast Kunden wahrscheinlich auch da weiter neue Kunden auch gewonnen. Wie hast denn du da Kunden gewonnen? Also was ist denn dein Weg, um neue Kunden zu gewinnen?
Also ausschließlich dadurch, dass ich tatsächlich ein bisschen breiter aufgestellt war. Zum einen aus dem, im normalen Kreise, in meinem eigenen Mandantenkreise habe ich ja alles gemacht. Deswegen wird man dort ja auch immer weiterempfohlen. Das Gleiche war, dass mich Kollegen halt im Hause auch an andere Kollegen verwiesen haben und ich natürlich dort auch lange Zeit, also das mache ich jetzt nicht mehr, den Krankenversicherungsbereich, den habe ich jetzt tatsächlich an einem anderen Kollegen abgegeben, der noch länger als ich im Markt im Krankenversicherungsbereich unterwegs ist. Und kümmere mich eigentlich nur noch jetzt um meine eigenen Kunden und die Anfragen oder die Neukunden generiere ich ausschließlich durch Empfehlungen. Es liegt aber ein bisschen daran, dass ich auch zeitlich ein bisschen eingeschränkter bin, logischerweise. Aber freue mich natürlich über jeden, der mir empfohlen wird. Den lerne ich halt kennen, erkläre ihm, wie meine Arbeitsweise ist, wie meine Kollegen. Ich habe ja drei Partner, also drei Kollegen, die mit mir am Bestand arbeiten. Und die übernehmen dann in der Regel die Betreuung und den Service. Und wir nutzen dann natürlich die Spezialistenbereiche in der VB Select, wenn wir halt spezielle Anfragen haben und gehen dort in den arbeitsteiligen Austausch und beraten dann meine Kunden und dann sind die zufrieden. Und ich mache halt ab und zu meine Regeltermine und lerne halt dann, übernehme in der Regel immer die Empfehlung auch und mache die Erstgespräche. Das ist so aktuell meine Arbeit, die ich noch in der Woche schaffe, um Kundenanfragen zu bedienen.
Und bevor wir zu dem anderen Teil kommen, was deine Woche ausmacht, also ist das aktiv, also fragst du nach Empfehlungen oder kommen die mittlerweile einfach?
Also ich habe es damals so gelernt. Natürlich fragt man nach Empfehlungen. Wer nicht fragt, kriegt keine Antwort. Ich sage mal, Angebot schafft Nachfrage. Deswegen frage ich immer.
Okay.
Und wenn jemand zufrieden ist, wüsste ich nicht, warum eine Beratung nicht empfehlenswert ist. Ich nehme jetzt keine Namen auf und telefoniere die danach, ne, sondern bereite aber den Kunden schon drauf vor und sage, denk dran, wenn einer deiner Freunde mal eine Idee hat, der kann hier gerne bei mir anrufen. Ich habe ja alles in einem Haus, ne? Also das ist der große Vorteil, den ich bieten kann. Geschwindigkeit, der Kunde muss nicht erst draußen die Berater nach und nach kennenlernen, sondern er kriegt ja alles ja auf kurzen Dienstweg und im Hause. Und ich glaube, das gefällt auch vielen und deswegen kriege ich eigentlich regelmäßig neue Empfehlungen.
Okay, und dann kommen wir zum zweiten Teil deiner Woche, die voll ist. Du bist seit 2018, 17, 19, irgendwann bist du COO, seit 2019, genau. Wie ist das passiert? Warum?
Auch das lässt sich ganz gut erläutern, weil ich bin seit 2015 durfte ich ja dann ganz offiziell agieren und ich habe meine beiden anderen Vorstände kommen ja nun mal von der Bank, also sind sehr investmentlastig, auch von ihrem Know-how und von den Verbindungen, die sie haben. Aber wir sind ja in der weiter gewachsen und haben natürlich auch viel im Vorsorge- und Versicherungsbereich zu tun und irgendeiner musste sich ja mal um den ganzen Bereich Versicherungen und Poolanbindungen und so weiter oft in dem Bereich kümmern. Und das habe ich quasi neben dem, dass ich damals meine Kunden betreut habe und die Krankenversicherungsberatung gemacht habe, habe ich das noch on top gemacht. Da sind wir dann auch bei meiner Ausgangs-Hashtag, na, erst einzahlen, dann abheben. Habe das auch mit Leidenschaft gemacht, weil ich bin jemand, der da gerne eintaucht und die Dinge vorantreibt, macht und tut. Und so ist es uns gelungen, zum einen Menschen zu begeistern, die sag mal, Themenfelder hier in der VB Select mitbedienen, also das Spezialistentum auszuweiten und zum anderen habe ich den ganzen Bereich, was so an Themen, die in der Versicherungsthematik entstanden sind oder wenn Anfragen von Beratern in der VB Select kamen dazu, war ich dann doch schon der das ganze Thema mit ein paar anderen auch zusammen vorangetrieben habe. Und eine Leidenschaft ist daraus entstanden und nämlich, dass alle festgestellt haben, dass ich sehr, sehr gut vernetzt bin, mich vernetzen kann, oft Dinge raushöre und dann halt, sag mal, für die Zukunft doch ein paar Weichen stellen kann, aber das auch gerne also mit Beratern, die uns kennengelernt haben und die VB Select, also die meisten kennen die VB Select nicht, weil wir machen keine Werbung und nichts, sondern man lernt uns kennen durch Empfehlung. Nämlich entweder die neuen Partner, die zu uns stoßen, haben ja auch ein eigenes Netzwerk, wo sie das dann hin empfehlen, oder halt Produktpartner, die mit uns sehr zufrieden sind und mitbekommen, wo jemand vielleicht nicht so zufrieden ist. Da gibt es auch mal hier und da eine Information. Oder eben halt durch unsere strategischen Partner mit unseren Pools, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns dann auch mal den einen oder anderen weiterempfehlen, die gerne lieber in einem Netzwerk sind, anstatt alleine. So, und so sind wir halt gewachsen, und ich habe dann immer mehr die Gespräche geführt, gerade mit Leuten aus dem Allfinanzbereich. Mittlerweile führe ich es jetzt für alle. Und so hat sich das dann rauskristallisiert, dass aus einer, ja, sagen wir mal, versteckten Stärke jetzt eine Leidenschaft geworden ist. Also ich darf seit 2019 den kompletten Bereich der Partner in der VB Select verantworten, mitgestalten, nach vorne treiben. Das bedeutet quasi, jeder Partner, der in die VB Select neu kommt, hier angebotet wird, eingearbeitet werden muss und so weiter, das obliegt in meinem Bereich. Und das Thema natürlich aber auch Weiterentwicklung. Deswegen bin ich ja, du hast es ja heute in unserer im Vorbriefing ja mitbekommen, dass ich auch noch das Thema Akademie daneben stehen habe. Auch das verantworte ich mit. Das umschließt sozusagen unsere ganze Partnerbetreuung in der VB Select. Und ja, das schiebe ich voran. Da, das ist aber auch keine One-Man-Show, sondern da sind ganz, ganz viele Partner und Kollegen, die dabei helfen, weil die Leute das alle hier mit Leidenschaft machen. Und wir suchen ja auch Leute, die so eine DNA in sich tragen, die gerne beraten, aber auch gerne anderen unterstützen und helfen. Und nur so geht's. Und ja, das ist jetzt seit 2019 mein Verantwortungsbereich, neben dem, dass ich logischerweise die gesamte VB Select mit im Blick habe und mit meinen beiden Vorstandskollegen dort das ganze Thema vorantreibe.
Wenn du halt sagst, wir suchen ja auch Leute, die quasi darauf Lust haben, sowas zu machen wie wir. Und gleichzeitig sagst du aber auch, ihr macht keine Werbung. Ist das eine strategische Entscheidung gewesen, dass ihr sagt, wir wollen keine Werbung, wir wollen nur quasi über Empfehlung oder so, weil dann hast du halt einen ganz anderen Bezug? Oder ist es auch so, also war es eine Entscheidung, ja?
Also es ist eine klare Entscheidung, weil wir A, gucken müssen, dass wir jeden, der, also jeder, der in der VB Select anfängt, das soll sein, also wir haben ja schon ein gutes Fundament, aber jeder, der dazu neu dazu stößt, unterstützt und erweitert quasi das Fundament von jedem Einzelnen, weil wir natürlich in der Gruppe immer stärker sind als alleine. Und du brauchst aber Leute, die die Philosophie in sich tragen, die Lust auf arbeitsteilige Prozesse haben, die eine gewisse DNA, also ein Beraterherz in sich tragen, gerne beraten. Und wenn ich das nicht finde, das findet man auch nicht mit Ausschreibungen und so weiter. Und dann hat man auch, man muss immer gucken, wie viele Ressourcen setzt man überhaupt ein. Und wir brauchen auch nicht schnell wachsen. Dadurch, dass wir alle auch im Beratergeschäft sind, ist es ja, ich meine, wir sind nicht gemeinnützig, aber auf der anderen Seite hilft es uns ja nur, wenn wir wachsen, um einfach eine gewisse Sichtbarkeit im Markt auch zu bekommen, was die Produktpartner betrifft, was Möglichkeiten, die wir mit unseren strategischen Partnern ausklamüsern. Da braucht es halt eine gewisse Größe, das ist auch schön so. Aber jetzt einfach mal Wildwuchs und mal schnell irgendwelche Leute, um groß zu sein, das ist nicht unsere Idee und auch nicht unsere Philosophie. Uns reicht das, dass wir Stück für Stück wachsen und dass aber auch die Leute, die zu uns kommen und das gut finden, auch sauber eingearbeitet werden, sauber hier ankommen und dann auch für sich entscheiden, dass es halt schön ist und auch immer hier bleiben. Und das ist eigentlich so die Idee. Und das wäre nicht möglich, wenn wir auf Teufel komm raus Attacke machen, sondern sowas muss Stück für Stück gehen. Und das Tempo, so wie wir es gehen, gefällt uns ganz gut. Damit können wir gut arbeiten. Wir haben so im Schnitt 10 bis 15 Partner, die im Jahr neu anfangen. Es kann auch mal ein gutes Jahr sein, wo auch vielleicht mal 20 kommen. Aber so sind wir größer geworden. Von Jahr zu Jahr 10 netto bis maximal 15. Und so sind wir leise größer geworden. Und dann, wer nicht so laut trommelt, ist auch nicht, ja, ich finde immer so, man muss nicht sich immer so ins Schaufenster stellen.
Ihr solltet so nicht in Podcasts gehen.
Ja, ach, na ja, das ist ja, hat ja auch was, ich folge ja dort eine Einladung, ne? Und
Ja, nein.
sind ja auch
Das
alle, die bisher dabei waren, sehr spannend.
freut mich. Auch da wähle ich aus, ne? Ist auch keine Masse, sondern einfach ausgewählt. Du hast gerade schon erzählt, also andersrum, ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, okay, du machst die Akademie, du bist auch für die Geschäftsfeldentwicklung mit zuständig. Du hast doch gerade selbst gesagt, so. Du bist auch mit verantwortlich, so, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und ich sage ja, wir wollen auch ein bisschen über die Zukunft nämlich reden. Du sagst ja, bei euch geht es so langsam voran. Also ich gehe davon jetzt mal aus, wenn wir von der Zukunft 2030 reden, werdet ihr keine 1000 Leute haben, sondern es wird wahrscheinlich weiterhin so gehen, wie es ist.
Ja.
Deswegen wollen wir gar nicht über die Masse der Zukunft, also im Sinne von, wie groß seid ihr im Jahr 2030, sondern was glaubst denn du, wird sich denn die Arbeitsweise also von euch oder aber allgemein von Maklern, Beratern, egal jetzt, bis 2030 irgendwie so fundamental ändern? Ich meine, wir reden gerade von, ne, KI, Jahr 2, ChatGPT.
Ja, also ein klares Ja, es wird sich verändern. Aber seitdem ich in der Branche bin, verändert sich es gefühlt ja immer. Nur die Geschwindigkeit hat ein Stück weit zugenommen durch Möglichkeiten, die jetzt natürlich neu dazustoßen. Und man muss sich, ich glaube, das ist ein Aufschrei an alle. Man muss veränderungsbereit sein. Man darf sich den neuen Sachen nicht ja, sagen wir, in der Quere stellen, sondern einfach neugierig bleiben, die Dinge mal austesten, für sich probieren und dort seinen eigenen Weg auch finden. Wir für uns selber haben einen klaren Plan. Wir haben eine Vision 2028 in der Vorbislek. Da gibt es ein paar Kernprojektthemen unter anderem. Das Thema stabiles Geschäftsmodell, aber auch persönlich und digital, weil wir glauben und setzen darauf, dass das Schlüsselelement, was wir Makler alle haben, ist nämlich, oder das Asset sind die Kundenbeziehungen. Wer die festigt und gut betreut und gut hat, der hat auch noch lange Spaß am Markt und die Technik wird ihn eher unterstützen. Und genau sehen wir das auch. Wir sehen das alles als Chance und nicht als Risiko und wollen quasi genau an den Themen auch arbeiten. Und ich bin ein absoluter Freund von all den Veränderungen, die gerade passieren. Auch da stellt man sich immer die Frage, wer ist der richtige Partner an seiner Seite? Wer hilft mir, morgen diese Aufgaben zu erledigen? Und wenn man dann mal guckt, was kann heute schon Open Banking? Welche Programme gibt es dazu? Was kann ich heute schon damit als Makler auch unterstützend mir schon einkaufen? Da gibt es eine ganze Menge tolle Sachen. Und zum anderen aber auch kommt ja nun ab diesem Jahr das ganze Thema Open Finance noch dazu. Das spricht, dass alle Leute, die im Finanzdienstleistungsmarkt ja tätig sind, für Drittanbieter die Daten zur Verfügung stellen müssen, wenn der Kunde das so will. Da wird es wie immer unterschiedliche Jahre geht dafür brauchen, um gewisse, sag mal, Ansprüche auch dem Ganzen gerecht zu werden, wo man halt die ganzen Unternehmen dazu, ja, durch Regulatorik auch zwingt, die Dinge dann auch zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, wenn das dann so in 5, 6, 7, na, vielleicht ist es auch viel schneller da, dann ist es eher ein Gewinn für viele. Die sich darauf einstellen und auch es hinbekommen, persönlich noch für ihre Kunden da zu sein, aber auch digital die Antworten zu geben, die vielleicht die Großen auch im Hintergrund bauen und machen und tun und ständig natürlich dann über die sozialen Medien auch bewerben. Aber wenn ich dort meinen Kunden sauber abschirme, ihn relativ zeitnah schon in diese neue Welt mit reinhole, dann glaube ich, bin ich ganz gut aufgestellt und dann kann ich mit denen über verschiedenste Möglichkeiten reden. Es gab ja auch lange das Thema, kommt ein Provisionsverbot oder kommt nicht. Ich bin immer der Meinung, man muss nicht immer warten, bis es dann doch mal kommt, sondern man kann heute ja schon gewisse Dinge anschieben und dann hat man viel mehr Zeit, vielleicht sein Geschäftsmodell ein bisschen robuster und sicherer schon aufzustellen für die Zukunft, dass man halt mit Servicegebühren und Servicevereinbarungen doch arbeitet. Wir haben da natürlich viel Know-how aus dem Investmentbereich, aber das Gleiche gilt jetzt mittlerweile auch im Versicherungs- und Vorsorgebereich. Und da nehmen wir uns die Zeit und arbeiten an den Themen und die Berater, die das gerne nutzen und umsetzen wollen, die machen das. Die sagen, nö, ach, ich bleibe altbewährt, das ist auch in Ordnung. Am Ende wird man ja irgendwann sehen, jeder hat ja, findet ja auch so ein bisschen seine Nische. Und das ist das, was wir sehen und was ein großes Mammutthema ist, das ist ja nicht nur bei uns so, sondern es ist ja in der ganzen Branche so, ist das Älterwerden. Und auch da, das ist ein Thema, wo wir natürlich intern in der VB Select, wir wissen, dass in ein paar Jahren bei uns auch einige Berater natürlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen, wo wir uns intern um eigene Nachfolge kümmern, wo wir sagen, wir wollen Berater kennenlernen und gewinnen, die sich in den Segmenten auskennen, die wir dann suchen, die Lust haben, in so einem Netzwerk zu arbeiten und dann einfach die Kunden von so einem Berater übernehmen, einfach weiter fortführen, die Beratung fortführen und so beide Seiten einen Win-Win haben. Ne? Der eine, der neu dazustößt, hat automatisch mehr Kunden. Der seine Kunden abgibt, hat vielleicht auch monetär noch eine ganze Weile was dran und kann sich zumindest sicher sein, dass seine Kunden auch weiter betreut werden. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Themen, die da stehen. Wir haben es mal auf 5 Themen runtergebrochen und ich glaube, wenn wir die bis 2028 auch gut in die Wege leiten, dann sehe ich uns da auch für bis 2030 ganz gut aufgestellt.
Was waren die 5 Themen? Sind die 5 Themen, oder kannst du dir das nicht sagen, weil die intern sind?
Ah nein, also intern ist nichts. Also zum einen lieben wir ja 360 Grad. Also die 360 Grad Beratung steht bei uns über allem. Es ist um zu gucken, weil der Kunde ja mit vielerlei Themen kommt. Das ist das eine. Wie gesagt, das andere war schon das Hashtag-Thema robustes Geschäftsmodell. Dann hatte ich ja schon darüber gesprochen, dass wir auch über digital, aber persönlich, da sind wir schon bei drei. Das vierte ist das ganze Thema Senior Meets Talents. Da geht es tatsächlich um das Thema Nachfolge, was wir im eigenen Hause vorantreiben. Ja, genau. Und die 360 Grad hatte ich ja auch schon bedient. Genau, das sind unsere großen Themen. Und da freuen wir uns auch drauf, dass wir genau die identifiziert haben. Das haben wir auch nicht alleine gemacht, ne? Wir haben immer regelmäßig Austausch im Netzwerk, wo wir sagen, welche Themen sollen wir vorantreiben. Und das war der Wunsch von allen Partnern. Und das machen wir auch.
Und siehst du irgendwelche Versicherungsthemen, die bis 2030 relevant werden? Also wenn ich jetzt gerade sowas wie, ich habe mich gerade beispielsweise mit einem Vorstand unterhalten, wo es auch ging, wird es wirklich sowas wie Metaverse und digital, ne, Cyberversicherung und sowas, werden das große Themen oder ist das gerade nur ein Hype? Habt ihr da irgendwie so eine Entscheidung schon dazu getroffen oder sagt ihr, wir gucken mal, was passiert?
Nee, also letztendlich muss man ja immer dazu sagen, der Versicherer guckt ja tatsächlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive und das ist auch gut so, weil wir sind ja eher dann der, der es dann umsetzt. Aber natürlich wird es einfach Themen geben, die natürlich dort auch reingreifen. Und wenn vieles digital wird, ist das Thema Cyber Security einfach mal eins der größten Themen, ne? Und wenn man sich mit unseren strategischen Partnern unterhält, ob es jetzt Fonds, Finanz, Netfonds, wer auch immer ist, dann kriegt man ja mit, wo die auch ihre Schwerpunkte legen. Und die werden ja auch genauso angegriffen wie man ja selber auch. Deswegen muss man gucken, dass man sich schützt und auch mit den Themen agiert. Und da kommt noch eine ganze Menge auf den Einzelmakler auch zu. Aber ja, die meisten bedienen sich ja auch schon guten Kooperationen. Und von daher glaube ich, dass die Branche, und das war sie ja schon immer, gut aufgestellt ist. Sie läuft halt ihr Tempo in der Geschwindigkeit, wie sie halt läuft. Wahrscheinlich gibt es einfach durch Regulatorik, die vielleicht noch hier und da kommt, noch mal ein bisschen, wird das Gaspedal noch mal getreten. Aber ich glaube, so in Summe sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir reden halt nur zu wenig alle drüber. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Wir sind fast schon am Ende. Ich frage ja mal meine Gäste, was, wenn die so gemerkt haben, oder ich weiß nicht mehr, was so für Fehler oder Learning, also wo die gesagt haben, okay, ich habe irgendwas getestet und es ist vollkommen falsch gelaufen. Ich habe daraus irgendwas gelernt. Größte Misserfolge. Was ist denn so in deiner, mal deine Vorstandsarbeit? Gibt es da irgendwas, wo du auch sagst, ich habe irgendwas getestet, versucht und das hat irgendwie gar nicht funktioniert?
Ach, also das ist, glaube ich, schwierig zu sagen, weil Misserfolg, also natürlich machen wir ja immer Fehler. Wenn es ein Buch gäbe, wie mache ich alles richtig, wäre es auf der Bestsellerliste, glaube ich, von jedem. Aber aus Fehlern lernt man ja auch und sonst würde man sich ja nicht weiterentwickeln. Und deswegen gibt es, glaube ich, einige Misserfolge, aber ich würde jetzt nicht, hätte es keins, wo ich sage, das ist so prägnant mir in Erinnerung geblieben, dass ich sage, das nicht. Und wenn man sie macht, dann verändert man seine Blickrichtung. Ich bin halt nur jemand, der gerne den Fehler oder Dinge nicht zweimal macht, sondern ich verändere dann Kleinigkeiten und dann sehe ich ja, ob das dann funktioniert. Und wenn nicht, muss ich es halt wieder anpassen, ne? Und oftmals merke ich halt eins, wenn es wirklich Misserfolge sind, dann liegt es an der Kommunikation.
Liegt an der Kommunikation.
Ja.
Du meinst, weil Menschen miteinander geredet haben und dann sich missverstanden haben, oder wie?
Weil sich entweder missverstanden hat oder man eben nicht geredet hat und der Meinung war, dass die anderen das ja schon irgendwie wissen müssten und man sollte halt nichts voraussetzen, sondern die Dinge gehen nur durch Erklären, durch miteinander kommunizieren. Und das ist nicht immer einfach, weil, wie gesagt, jeder hat ja so seine Sichtweise auf die Dinge. Und jeden immer mitzunehmen in seine eigene Gedankenwelt ist gar nicht so einfach. Und da gibt es ja auch die unterschiedlichen Menschentypen. Also das ist, glaube ich, das, was es immer wieder schwierig macht. Das sehe ich als ja, eine Herausforderung. Aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und auch ja, sich nicht immer so wichtig nimmt, dann kommt man damit auch ganz gut voran und kann dann auch Dinge weiterentwickeln.
Sehr gut, eigentlich schon. Wir sind ja schon am Ende, wo es ja im Prinzip kannst du genauso weiterreden wie gerade eben. Weil es geht nämlich
Ja.
um Tipps, die du bekommen hast. Oder was kannst du ja irgendwas, was so der beste Tipp war, den du so in deinen Anfangszeiten bekommen hast
Ja,
und
also
der für dich immer noch relevant ist?
auf jeden Fall. Also ich bin nun in einem Vertrieb bei Herrn Maschmeyer groß geworden. Da gab es genügend Tipps, aber einer ist mir immer in Erinnerung geblieben, nämlich Eat the Frog. Also Unangenehmes sofort am Morgen klären. Das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben. Umso eher man Dinge, die unangenehm sind, weg vom Tisch hat, umso einfacher wird der Tag. Das verfolge ich quasi eigentlich von Tag 1 an. Das habe ich mir gemerkt und das kann ich auch gern weitergeben. Und was mir auch immer schon wichtig war, ist, dass es keinen Fahrstuhl für Erfolg gibt. Es ist eine Treppe, ein langer Weg, ein Marathon. Es gibt kaum jemanden, der das im Sprint schafft. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, aber wer in seinem Tempo die Treppe läuft und sich nicht ablenken lässt und neidisch wird und Missgunst hat, der wird auch irgendwo seinen Weg finden und erfolgreich werden. Und das alles braucht eben seine Zeit. Und wenn man die beiden Sachen beherzigt, ist, glaube ich, ist man ganz gut schon unterwegs.
Das definitiv. Aber was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere schon gewusst, was du dir selbst so erarbeitet hast?
Was man tatsächlich im Vertrieb lernt und vorher noch nicht weiß, ist, wie unterschiedlich Menschen ticken und Menschen sind. Und wenn man das weiß und eher schon wüsste, dann ja, würde man sich wahrscheinlich die ein oder andere Enttäuschung oder auch Missgunst oder wie auch immer anders einordnen und verstehen. Ich glaube, dass solche Tipps sind immer, glaube ich, sehr hilfreich, dass man sich selber nicht immer so wichtig nehmen sollte, sondern guckt, dass man mit dem, was man macht, auch was bewirkt und Nutzen stiftet.
Das ist ein sehr guter Tipp. Und die letzte Frage ist, du hast gerade schon von gesagt, wenn es das Buch gäbe, keine Fehler machen, wäre es auf Platz 1. Gibt es aber nicht. Aber was für Bücher kannst du denn empfehlen, die man mal gelesen haben sollte?
Ja,
Und warum?
also ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, weil ich ja deinen Podcast hier und da verfolge, deswegen wusste ich ja, dass die Frage kommt. Weil es gibt so viele schöne Bücher, aber ich habe mir tatsächlich jetzt mal drei ausgewählt. Einmal von Eva Maria und Wolfram Zurhorst. Das Buch heißt Liebe dich selbst und freue dich auf die nächste Krise. Da geht es genau in dem Kern, was ich gerade eben erzählt habe, dass man sich selber so liebt, wie man ist und einfach, dass immer wieder neue Sachen von außen dazukommen und neue Sachen einen auch immer wieder bewegen. Man immer wieder in die nächste Krise halt irgendwie auch kommt und sich aus meiner Sicht darüber freuen sollte, weil man sie auch wieder gelöst bekommt, dadurch viel stärker wird im Leben. Und das ist also wirklich ein schönes Buch, in jeglicher Lebenslage gut zu lesen für Leute, die in einer Ehekrise sind, in einer Beziehungskrise, für Leute, die vielleicht sich gerade in einer Krise bewegen, was beruflicher Natur ist. Also da kann ich das Buch sehr ans Herz legen. Eins meiner allerersten Bücher, die mich bis heute begleiten, ist von Tim Templeton, Erfolgreiches Networking, lebenslange Beziehung aufbauen. Ja, das beschreibt es eigentlich perfekt, wie man sich auch untereinander vernetzt und auf ein Beziehungskonto muss halt auch eingezahlt werden und nicht nur abgehoben. Das ist sehr anschaulich dort dargestellt. Und meins, was ich als letztes bisher gelesen habe, deswegen habe ich es nochmal mit aufgenommen, ist Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst von Claudia Engel. Da geht es tatsächlich um das Thema der, ja, Manifestieren und was man anzieht, ne? Also die Gedankengänge. Wer Negatives denkt, wird Negatives erfahren. Wer Positives denkt, wird positive Dinge erleben. Und das macht die sehr anschaulich und sehr nett. Deswegen sind das meine drei Tipps, Buchtipps für die Community.
Wunderbar. Sehr schön mit dem positiv denken, zieht halt nun auch positive Sachen an. Was halt wirklich stimmt und ja, was man auch lernen muss, glaube ich.
So.
Ne? Wunderbar. Ja, dann Marcel, danke, dass du mein Gast warst. Hier so aus der schönen Stadt Leipzig, in der wir beide sind.
Das stimmt. Vielen Dank.
Ja, und ich wünsche dir, wir nehmen es ja vor Ostern auf, jetzt schon mal frohe Ostern.
Das wünsche ich dir auch und bis ganz bald. Wir sehen uns ja in der Stadt.
Stimmt. Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe zuerst einmal, Sie hatten schöne Ostertage und als zweites hoffe ich natürlich, Sie fanden das Gespräch genauso schön und interessant wie ich. Und ich würde mich wie immer extrem darüber freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Marcel Arndt von VB Select aus Leipzig. Und mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!